NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
21. Dezember 2003. Der Todestag von Alfonso zu Hohenlohe-Langenburg.
Marbella, zu Deutsch schönes Meer, wird bereits im ersten Jahrtausend vor Christus von den Phöniziern gegründet. Seine Lage ganz im Süden Spaniens an der Mittelmeerküste macht es zu einem bevorzugten Handelsplatz. Seinen Namen erhält das Örtchen vermutlich im 10. Jahrhundert durch die Mauren. Sie bauen hier eine Festung, um ihr Reich El Andalus zu verteidigen. Erst 1485 werden sie vertrieben. Marbella wird christlich.
Die Entwicklung von Marbella wird wesentlich dadurch geprägt, dass hier eine Grenzregion war, voller Gefahren. Hier führten Christen und Mauren gegeneinander Krieg. Als der beendet war, wurde es Grenzregion. Vom Norden Afrikas kamen Piraten und es gab immer wieder Auseinandersetzungen.
Erzählt der Historiker Juan Carlos Garcia. Ende der 1940er Jahre ist Marbella ein verschlafenes, armes Fischerdorf mit gerade mal 900 Einwohnern. Das Leben ist ruhig, viel Sonne, viel Meer. Der Aufschwung beginnt 1947, als Alfonso, Prinz zu Hohenlohe-Langenburg, das beschauliche Örtchen entdeckt.
Es ist eine Zeit gewesen, wo eben in Deutschland viele Leute satt waren vom schlechten Wetter, vom Krieg, von Trümmern. Und dann wollten sie etwas sehen, was ein gutes Klima hat und wo die Leute fröhlich sind, die Andalusier. Und guten Wein, gutes Essen und eine gute Atmosphäre.
Für nur $3,000 kauft der deutsch-spanische Adlige rund 120.000 Quadratmeter Land und baut eine alte Finca um zum Sommerhaus für die Familie.
Und dadurch sind auch eben diese Freunde gekommen, wie die Fürsten Bismarcks und die Fürstenbergs und Metternichs.
Mehr als 300 Sonnentage im Jahr, üppige Vegetation, 25 Kilometer feiner Sandstrand und glasklares Wasser. Schnell kommen immer mehr Freunde Alfonsos nach Marbella.
Und am Anfang haben sie gepasst in unserem Privathaus und nachher hat es nicht mehr gepasst. Und da habe ich gesagt, ich baue ein kleines Hotel für die Gäste. Da habe ich angefangen 1953.
Alfonso, der in Kalifornien Landwirtschaft studiert und in Hollywood das Nachtleben genossen hat, träumt vom Dolce Vita. Marbella will er zum Hotspot der High Society machen. Alles soll aussehen wie im legendären Bel Air Hotel in Los Angeles. Also legt er einen riesigen Garten an, mit kleinen weißen Bungalows im maurischen Stil. Er richtet einen Salon, ein Restaurant, eine Bar und nennt das Ganze Marbella Club. Eine Oase für den internationalen Jetset. Ari Onassis, Maria Callas, Edward der VIII., Gunther Sachs und Brigitte Bardot genießen dort sich und ihr Geld.
Gina Lollobrigida kam 4 Jahre lang immer im Sommer hierher. Mel Ferrer und Audrey Hepburn haben hier sogar gebeten, ob wir nicht ein kleines Häuschen innen bauen könnten. Dann sehen wir aber natürlich viele Herzog und Herzogin von Windsor sind jedes Jahr im September gekommen.
Erinnert sich Graf Rudolf von Schönburg, jahrelanger Geschäftsführer des Marbella-Clubs. Spaniens Sonne und Alfonsos Lässigkeit locken sie alle an.
Wir haben es sofort eingeführt, keine Krawatten, dass die Leute sich normal anziehen, dass etwas leicht alles ist und gutes Essen, gutes Service, gute Musik, nette Leute.
Wie die Society-Ladies Ute Ohofen und Gunilla von Bismarck.
In Marbella ist für mich der größte Reiz das Wetter. Schauen Sie, wenn Sie hier am 18. Dezember sind, können Sie am Meer bei 22 Grad sitzen und einen Fisch aus dem Meer essen.
Ich kann mir mein Leben ohne Marbella kaum vorstellen. Ich freue mich wahnsinnig, immer hier wegzukommen und freue mich noch mehr zurückzukommen.
Noch bekannter wird Prinz Alfonso im Jahr 1955 durch eine skandalträchtige Hochzeit.
Denn die 15-jährige Prinzessin Ira von Fürstenberg heiratete den 31-jährigen Prinzen Alfonso von Hohenlohe-Langenburg. Nach den Flitterwochen an den Niagara-Fällen werden die Jungvermählten in ihre neue Heimat Mexiko fahren.
Wo Alfonso großen Geschäften nachgeht. Er möchte die mexikanische Volkswagen-Vertretung übernehmen. Doch die ist bereits vergeben. Alfonso schreckt das nicht.
Dieser Mann weiß gar nicht, was ein VW ist. Und ich kam hin, haben gezeigt eine Foto von einem alten Käfer. Und da sagt er mir, und das? Das ist in Volkswagen, sagst du, ich habe gedacht, dass alles, was deutsch ist, ist gut und groß und so weiter. Ich habe die Vertretung gekauft und heute sind über 50.000 Leute
angestellte VW in Mexiko und der neue Beetle wird in Mexiko gebaut.
1956 wird Sohn Christoph geboren, 3 Jahre später Hubertus. Aber die junge Ehefrau Ira ist unglücklich. Ihr Mann ist selten zu Hause, zeigt kaum Interesse an der Familie.
Ich muss ein Haus halten, wir müssen Empfang geben und das alles in Mexiko, wo ich nie dort war. Ich könnte nicht einmal Spanisch sprechen. Da habe ich 2 Kinder gehabt, das ist alles nicht so einfach. Nein, die hat auch keine Erfahrung.
Die sucht sie bei einem anderen Mann. 1960 lässt Alfonso sich scheiden. Ein schmutziger Krieg um die Kinder beginnt.
Sie hätten bei mir bleiben sollen, der Alfonso hat es nicht haben wollen, als sie entführt. Und für 5 Jahre habe ich eigentlich alles nur getan, um die Kinder wieder zu kriegen, was das Fall nicht war. Mein zweiter Mann hat mich verlassen. Ich habe so viel erlebt mit dem Alfonso. Mir war schwierig. Ich war, ich glaube, in Depression mit 24. Ich habe ein Kind gesehen, ich habe geweint. Ich habe wirklich gelitten.
Sohn Hubertus ist damals 1 Jahr alt. Erst als Erwachsener versteht er,
warum eigentlich diese ganzen komischen Reisen und dieses Verstecktsein auf einer Alm und in einem Boot nicht rausschauen dürfen in Marokko. Erst so langsam habe ich dann einfach kapiert, warum das alles so war.
Alfonso bleibt hart. Er widersetzt sich dem gerichtlich angeordneten geteilten Sorgerecht und zieht mit beiden Söhnen nach Marbella. Erst 4 Jahre später darf Ira die Kinder wieder regelmäßig sehen. Sie wachsen auf im 5-Sterne-Luxushotel zwischen internationaler Prominenz und wilden Partys.
Es ist noch besser, als ich es vorstellen, weil es war ein Club, der faktisch abgeschlossen war, wo du einfach alles als Sohn des Besitzers umsonst bekommst. Also ich will Wasserski fahren, ich möchte eine Tennisstunde haben, alles ist mehr oder weniger möglich gewesen auf einem beschützten Areal. Ich habe bei der Hochzeit von Björn Borg mich verkleidet als Kellner und habe zitternd Cola serviert. Also ich habe alles gemacht, um ganz nah dabei zu sein.
Doch als Christoph 13 und Hubertus 10 Jahre alt ist, endet das glamouröse Kinderleben abrupt.
Dann hat dann mein Vater irgendwie diesen fürchterlichen Fehler begangen, uns in ein österreichisches Internatsschulen zu schicken, denn wahrscheinlich mit den besten Absichten. Und dort sind wir dann irgendwie 3-4 Jahre geblieben, waren eigentlich beide nicht sehr glücklich. Und dann kam eigentlich eine Tante, die gesehen hat, dass das eigentlich grässlich war. Einerseits, Vater kümmerte sich nicht, die Mutter auch nicht. Und ich sage, ja, ich habe ein großes Haus, 7 Kinder, ein riesen Tohuwabohu, warum kommt sie nicht hierher? Und dann habe ich halt irgendwie meine Ersatzfamilie oder Ersatzmutter in dem Sinn gehabt.
Währenddessen vergnügt sich Alfonso als Partylöwe und Playboy. Er hat Affären mit den Hollywood-Stars Ava Gardner und Kim Novak, tanzt mit Grace Kelly und Audrey Hepburn in seinem Clubhotel. Er heiratet noch einmal, bekommt 2 Töchter und macht große Geschäfte zwischen Pool und Golfplatz.
Ich habe Golf gespielt mit dem Präsidenten von Volvo, Gunnar Engeler. Und am 19. Loch hat Alfonso, möchtest du nicht die Vertretung von Volvo in Spanien? In 10 Tagen musst du mir antworten. Und da haben wir eine Volvo-Gesellschaft gegründet, ziemlich wenig Geld. Und dann haben wir einen Riesenerfolg, so groß, dass Volvo Schweden hat uns ausgekauft.
Mit seinen ehemaligen Schulfreunden Karim Aga Khan und Fürst Renier von Monaco entwickelt Alfonso weitere hochtrabende Pläne.
Karim und Renier sind ja die Präsident und Vizepräsident von den International Yacht Association und wir wollen in der Zukunft sogar vielleicht eine Luftlinie gründen, damit wir uns direkt im Triangelsystem bewegen können.
Zwischen den Promi-Plätzen Sardinien, Monaco und Marbella.
Wenn man eine gute Idee hat und wenn man einmal Erfolg gehabt hat, dann ist es leicht, Leute zu überzeugen, mit einem zu investieren. Dann ist es auch nicht schwer, Kapital zu finden.
Das Kapital investiert er in neue Apartmentanlagen und Hotels, denn
wir haben einen enormen Mangel von Hotelzimmern hier auf der Küste. Und jetzt bis in den nächsten 5 Jahren, also ich bin wirklich besorgt, wir müssen mindestens auf 8.000, 10.000 Betten kommen und wir haben höchstens 1.000.
In den 1970er und 80er Jahren kommt es zu einem wahren Bauboom an der Costa del Sol. Milliardäre, Mogule und Monarchen, jeder möchte einen Sommersitz in Marbella. Der saudi-arabische König Fahd baut sogar einen Palast nach Vorbild des Weißen Hauses in Washington. Gibt 3 Millionen Dollar aus, am Tag, versteht sich. Maklerin Christina Schegeli und Milliardär Gerd Stenger.
Und danach kamen die anderen Araber auch. Und die besten Plätze haben die genommen am Strand und am Golf und mit schönsten Blicken. Und da kann man schon eine Wohnung für 5 Millionen D-Mark vielleicht finden.
Hier war also ein wunderschöner Wald von Eukalyptusbäumen, 30 Meter hoch. Der ist jetzt dem leider zu Opfer gefallen, dass hier nochmal ein Kasten hingestellt wird, um Marbella noch etwas zu vergrößern.
Der folgende Massentourismus führt zu Wasserknappheit und Meeresverschmutzung. Nun wird es Marbellas Gründer Alfonso zu viel. Er verkauft sein Anwesen, zieht sich mit seiner dritten Frau auf eine Finca ins Hinterland zurück und betreibt von hier aus seine Interessen.
Ich spreche auch offen mit dem Bürgermeister und er versteht viele Sachen, die wir nicht gern haben. Er wollte auf dem Berg ein großes Zeichen, Marbella in Gold machen, wie Hollywood, nicht? Und er hat gesagt, bitte mach das nicht, unser Berg ist heilig. Und er hat es nicht gemacht. Und dann wollten sie auch eine Strandpromenade machen, alles aus Marmor und mit modernen Lampen. Und ich sagte, bitte mach das nicht, weil Marbella urig bleiben soll, nicht?
Aber Marbella bleibt nicht urig und die einst begeisterten Jetsetter ziehen sich zurück. Zu viele Bausünden, zu viel Dreck, zu viel Otto-Normalverbraucher. Die deutsche Wirtin Maggie ist ratlos.
Ich verstehe nicht so direkt, warum die Prominenz so weggeblieben ist. Es kam vielleicht zu viel normales Publikum, was ihnen nicht mehr passte. Die wollten mehr unter sich sein. Oder weil vielleicht der König von Spanien plötzlich sein Domizil in Mallorca hat und da, wo dann die größten Partys sind, die ziehen ja immer danach, wo es ist. Marbella war irgendwann mal irgendwie out.
Anfang der 1990er Jahre werden Drogenhandel und Korruption zum größten Wirtschaftsfaktor an der Costa del Sol. Die Folge, wer Rang und Namen hat, flüchtet aus Marbella. Zahlreiche Villen stehen zum Verkauf. Gunilla von Bismarck und Gerd Stenger.
Die Politik, das war ein Durcheinander. Viele Leute waren korrupt, kamen ins Gefängnis, weggezogen. Also Marbella hat einen schlechten Ruf im Moment.
Jetzt fahren wir den Hügel entlang zum Marbella Hill Club, der vom Prinzen Ferdinand Bismarck erbaut wurde und der noch rechtzeitig fast alles verkauft hat. Ich glaube, es gibt noch 2 Apartments zu kaufen.
1991 wird Jesus Gil neuer Bürgermeister von Marbella. Einen Namen hat er sich bereits gemacht als Bauunternehmer und Präsident des Fußballvereins Atletico Madrid. Er verspricht, die Kriminalität zu bekämpfen und den internationalen Glamour zurückzubringen.
Efectivamente llevamos unos 16 meses de alcalde.
Vor dem Bürgermeisterwechsel war Marbella eine Stadt des Chaos und des Ruins. Und ich bin der Politiker der Rettung. Wir haben die Stadt von ganz unten nach ganz oben gebracht. Es ist eine sichere Stadt. Wir haben mehr als 15 Millionen Peseten ausgegeben, ohne sie zu haben. Trotzdem haben wir Geld aufgetrieben, wie und wo es gerade möglich war. Und die Bürger müssen nichts dafür zahlen.
Später stellt sich heraus, dass potenzielle Bauherren nur durch Bestechung zu Grundstücken und Baugenehmigung kamen. Als immer häufiger die Umweltauflagen ignoriert werden, stoppt die andalusische Regierung Gils Pläne.
Wir werden weiterbauen, auch wenn unsere Situation schwierig ist. Denn ein Projekt wie das unsere ist es jederzeit wert, zumal die Rezession den Rest Spaniens mehr betrifft als Marbella.
2002 wird er verhaftet und muss als Bürgermeister zurücktreten. Prinz Alfonso hat mit all dem nichts zu tun. Längst betätigt er sich als erfolgreicher Schweinezüchter für den berühmten Serrano-Schinken, als Olivenbauer und Winzer.
Ich habe immer einen Traum gehabt, einen Wein zu machen. Und ich wusste, oberhalb von Marbella ist das Klima sehr gut, die Erde ist gut. Und ich habe die 5 Weinsorten, die einen guten Bordeaux machen. Und es ist eine Mischung zwischen Bordeaux und Burgund. Und jetzt ist es so, 94er ist jetzt im dritten Jahr eigentlich. Und das haben wir die Goldmedaille in Spanien gewonnen.
Ein paar Jahre lang gibt er sich mit dem Leben als Landwirt zufrieden. Dann juckt es ihn wieder in den Fingern. 2001 stellt er im spanischen Fernsehen sein neuestes Großbauprojekt vor. Diesmal an der Atlantikküste.
Bei San Lucar gibt es den Fluss, den Guadalquivir und den Doñana Park. Ich habe dort den Boden erworben, dann mussten wir über 10 Jahre lang warten auf die Genehmigungen. Ich sage immer, das ist das vorletzte Projekt meines Lebens. Aber es ist auch das Wichtigste, weil es eine vollkommen vollständige Siedlung wird.
In San Luca de Barrameda, nahe des Doñana Naturschutzparks, entsteht eine Feriensiedlung mit 1200 Einfamilienhäusern, Swimmingpools, Hotels und natürlich mit einem Golfplatz. Modernste umweltverträgliche Wassernutzung wird versprochen. Dem Naturpark werde kein Wasser entzogen, versichert Prinz Alfonso. Die Umweltschützer wissen es besser.
Das Gelände für die Tiere im Park und um ihn herum verschwindet enorm schnell, klagt er. Es werde zu viel gebaut, immer wieder Wassermangel. Der Vogelbestand werde immer kleiner. Und seine Frau Maribel meint, einige Siedlungen und Tourismuszentren entlang des Parkes seien schiere Barbarei.
Den 79-jährigen Prinz Alfonso interessiert das alles wenig. Bis zu seinem Tod im Jahr 2003 ist er stolz auf sein Lebenswerk.
Marbella war eine arme Stadt mit 900 Einwohnern. Heute sind 35.000 Einwohner und keine Arbeitslosen. Soll ich ein schlechtes Gewissen haben?
Im Zeitzeichen erinnerte Ariane Hoffmann an Alfonso zu Hohenlohe-Langenburg, der am 21. Dezember 2003 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.